Mein Wecker. Ha. Naja, mein Wecker. Der erinnert mich, dass jetzt gerade Gebetszeit ist, weil ich bin selber auch Muslim.
Und wie ist das? Kannst du das jetzt skippen mit gutem Gewissen? Oder?
Also das ist, kündigt halt einen Zeitraum an. Das ist sozusagen das Mittagsgebet, das kann man so zwischen. Halt dann, wenn die Sonne, wenn man sie sehen würde, am höchsten steht, bis zum Nachmittag ist halt dieser Zeitraum so ungefähr zwischen 1 und 4. Das kann ich auch später machen.
Das ist Nuria Asfaha. Um sie geht es in der 5. Folge unserer Reihe Vielfalt in Brandenburg. In diesem Podcast wollen wir Menschen aus Brandenburg und ihre Lebensentwürfe vorstellen und darüber sichtbar machen, wie vielfältig Brandenburg ist. Mein Name ist Bettina Ritter.
Vielfalt in Brandenburg. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Brandenburg.
Magst du schwarzen Tee ohne Milch?
Hast du noch Salz?
Ich treffe Nuria im Autonomen Frauenzentrum Potsdam. Das ist ein freundlicher, heller, großer, offener Raum über mehrere Etagen. Unten gibt es eine Küche und eine Sitzecke mit drei Sofas, die hufeisenförmig angeordnet sind. Nuria macht einen Tee und wir setzen uns.
Ich heiße Nuria Asfaha und sehe mich als Komplizin in jeder guten Sache. Tatsächlich gibt es ein Netzwerk Komplizin, was sich vor 3 Jahren gegründet hat, um Frauenleben in Potsdam und auch Brandenburg sichtbarer zu machen. Ich selber arbeite im Autonomen Frauenzentrum, das auch Trägerin ist für viele verschiedene Netzwerke. Und zum Beispiel gibt es das Muslimas-Netzwerk Potsdam, was ich mitgegründet habe, auch brandenburgweit tätig in einem zweiten Netzwerk, Muslimas-Netzwerk Brandenburg. Und ich berate per se interkulturelles, interreligiöses Leben und habe so als Netzwerkerin meine Fühler in verschiedenen Zusammenhängen, also auch die afrodeutschen Bewegung auf dem Schirm oder Literatur.
Nurias Beruf in nur einem Wort zu beschreiben, geht gar nicht. Dafür macht sie zu viele unterschiedliche Sachen. Sie selbst hat sich in einem Artikel mal Diversity-Agentin genannt. Das trifft es ganz gut. Geboren wurde sie in Berlin. Und dort hat sie auch ihre Wurzeln im Aktivismus.
Also ich hatte meine Teenagerzeit in den 80er, 90er Jahren. Und da haben sich in Berliner Zusammenhängen die Initiative Schwarze Deutsche geformt. Also für mich, ich bin nicht mit der Selbstverständlichkeit aufgewachsen, dass Schwarzsein und Deutschland irgendwie zusammengedacht wird oder denkbar war. Das musste erst sozusagen etabliert und kultiviert werden. Da hat sich ganz viel verändert. Da hat die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland großen Beitrag zugeleistet, wo ich von Anfang an mit dabei war. Daraus hat sich eine schwarze Bibliothek entwickelt, die jetzt einen festen Platz in Berlin gefunden hat, in dem Projekt Each One Teach One, EOTO e.V., was ich mitgegründet habe. Genau, das ist so mein aktivistischer Hintergrund auf afrodeutscher Ebene.
Ihr Vater kommt aus Eritrea. Ihre Mutter war eine weiße Deutsche, so beschreibt Nuria ihre Eltern. Über ihren Kleidungsstil und ihr Äußeres sagt sie.
Ich nehme auch gerne Lob entgegen. Ich kriege positives Feedback für meinen Sinn von Kleidungswahl, inklusive Kopftuch. Und habe auch schon Kopftuch-Binde-Workshops gegeben für nicht-muslimische Frauen. aber es ist beides da. Also es gibt krasse Anfeindungen und es gibt aber auch unter Musliminnen die Beobachtung, dass dann eine große Vielfältigkeit da ist und Möglichkeiten, das Kopftuch zu sehen oder zu binden.
Es ist mir ein bisschen unangenehm, dass ich so schnell nach dem Kopftuch frage. Irgendwie klischeehaft. Muslimische Frau gleich Kopftuch. Ich kann mir vorstellen, dass solche Fragen Nuria nerven. Andererseits ist es nun mal das, was nach außen signalisiert. Ich glaube an den Islam.
Mhm. Also ich habe halt in den USA und in Südafrika gelebt und da habe ich das als eigentlich nicht so sehr als Politikum erfahren wie hier in Deutschland. Und für Leute, die halt das Tragen von einem Kopftuch als selbstverständliches Grundrecht, so wie du dir deine Jacke oder Hose aussuchst oder Kopfbedeckung, ist es dann auch oftmals ein großer Kulturschock oder auch Verunsicherung, dass das so stark hinterfragt wird, dass daran so viel Werte gemessen werden oder dein Grad an Bildung oder Emanzipation gemessen wird. Also bis zu offenen rassistischen Anfeindungen, die Frauen hier erleben müssen und auch feststellen, dass sich somit auch ihre Chancen verschmälern. Also, dass sie ihr Kopftuch nicht zur Arbeit ihnen vermittelt wird, dass sie hier mit Kopftuch nicht arbeiten dürfen. Wie die Gesetze dazu sind, sei dahingestellt, aber auch Arbeitgeber und sind oftmals nicht ausreichend informiert, was halt zu den Gleichstellungsgesetzen gehört und was sie gewährleisten müssen und was nicht.
Und schon sind wir mittendrin in Nurias Arbeit. Beim Muslimas-Netzwerk Potsdam und Brandenburg geht es genau darum, muslimische Frauen zu vernetzen, zu stärken, zu informieren und eine Plattform, einen Raum für Begegnung und Austausch zu schaffen.
Ja, also ich als praktizierende Muslima hatte tatsächlich muslimische Frauenbezüge, die aber nicht für andere muslimische Frauen so nutzbar waren. Und durch meine Stelle hier im Autonomen Frauenzentrum war ich halt plötzlich so ein bisschen auch das Gesicht für schwarze Frauen, für migrantische Frauen, für muslimische Frauen und musste vorstellen, dass es, also musste halt für mich und auch für andere Frauen feststellen, dass es keine Räume gibt für muslimische Frauen. Also diese klassischen Gebetsräume, an denen es ja in Potsdam auch fehlt, die organisieren sich meistens erst für die Männer. Und wenn Platzmangel herrscht, dann sind sie halt sehr dominierend und lassen sehr wenig Platz für Frauen. Die fühlen sich dann auch nicht wohl und suchen halt nach Alternativen und die sind dann halt eher im Privaten. Also ich kenne einige sehr aktive muslimische Frauen, die halt ihr Wohnzimmer öffnen für Teepartys oder was weiß ich, oder auch für ihre spirituelle Praxis, aber auch immer der Wunsch, sich eigentlich in die Berührungspunkte mit der Gesellschaft irgendwie zu haben, sich einbringen zu können, ihre Sprache zu verbessern und sich nützlich zu machen. Und anstelle sich halt in seinen Sprachgruppen zu organisieren oder in seinen Altersgruppen, oder fanden wir es notwendig, dass die Frauen gemeinschaftsübergreifend, länderübergreifend eigentlich schon Netzwerk leben und dem auch gerne eine Form geben wollen, um halt auch eine Art Sprachrohr oder eine andere Sichtbarkeit erlangen.
Über die Initiative sind 30 bis 50 Frauen vernetzt. Viele von ihnen sind zugewandert aus Syrien. Der Glaube, teilweise das Kopftuch, macht aus ihnen eine Gemeinschaft. Nuria ist besonders wichtig, dass die Frauen trotzdem nicht als geschlossene Gruppe wahrgenommen werden, sondern sehr divers sind.
Und so haben wir halt auch als muslimische Frauen ein ganz breites Spektrum an kulturellen Herkünften, an Prioritäten in der Praxis und unseren Perspektiven, unseren Sprachen und Interessen. Also schon allein die Tatsache, ob du verheiratet bist oder nicht, Kinder hast oder nicht, ob du akademisch oder sozial unterwegs bist, ob du schaffst, dich hier zu qualifizieren, professionalisieren, dich einzubringen, auf welcher Ebene, auch säkulär, weil wir sind ja auch Teil von der Gesellschaft und auch allen anderen Themen und Bezügen sind ja für uns auch relevant. Wir haben vielleicht ein inneres Bewusstsein, aber nach außen auch natürlich unsere beruflichen Bezüge.
Unsere Runde hat sich vergrößert. Zu uns in die Sofaecke haben sich andere Frauen gesetzt, darunter Nur und Razan. Beide stammen ursprünglich aus Syrien. Razan hat ihre 7 Monate alte Tochter Maria dabei. Die Frauen gehören zum Netzwerk Muslimas. Razan arbeitet für das Netzwerk in Brandenburg.
Tatsächlich, ich bin in Deutschland seit 2016. Und ja, ich habe erstmal viele Engagement, also mit der Geflüchteten und Zugewanderten hier geleistet. Und dann sind wir 2020 so, oder haben wir uns gefunden sozusagen und haben das Muslimas-Netzwerk gegründet. Das ist auch ein Hauptziel von unserem Netzwerk, dass wir uns wirklich präsentieren, was bedeutet Islam, welche Haltung haben wir, welche Ideen und dass wir zum Beispiel in dieser Gesellschaft mitmachen wollen und mitgestalten und sowas. Ja. Wir machen zurzeit zum Beispiel eine Umfrage. Es geht um die Lehrkräfte, also zugewanderte Lehrkräfte in Brandenburg. Vielleicht hat man von der Mangel an den Lehrern in den Schulen gehört und wir denken, wieso nutzt man das nicht und nimmt die Pädagogen, die zugewanderte Pädagogen in der Schulen auf. Wir denken also oft an eine Ausstellung, dass man die Geschichten und die Herausforderung präsentiert. Aber wir arbeiten nicht alleine. Wir arbeiten zusammen mit der Uni Potsdam und also verschiedene Projekte, verschiedene Kollegen bei uns im Geschäftsstelle helfen auch mit. Ja.
Razan wirkt freundlich, inspiriert und voller Tatendrang. Dabei waren die Anfänge für sie in Brandenburg nicht leicht. Nach ihrer Ankunft in Deutschland lebte sie 3 Jahre in Beeskow.
Ich denke, wir sind die erste Gruppe, die an Beeskow gekommen, also als fremde Leute. Und das war so ein Schock für die Bewohner dort. Ich habe viele Erfahrung. Andererseits sieht man viele nette Leute, habe ich viele gute Kontakte und gute Beziehungen. Ja, und viel Unterstützung. Ja. Und neulich bin ich nach Ludwigsfelde umgezogen und durch die Beziehung mit Nuria, also mache ich immer mit in Potsdam. Und die Erfahrung hier in Potsdam, ich sag mal, es ist wirklich Vielfalt hier in Potsdam. Viele Aktivitäten, viele Engagement. Finde ich. Potsdam ist nicht kleine Stadt, sondern eine große Stadt, wo man alles findet, sozusagen.
Sie gehört zum Team, deswegen habe ich Sie auch mit eingeladen. Deswegen wollte ich mal die Gelegenheit nutzen, dass wir das nochmal reflektieren. Wie ist das gelaufen?
Die Frauen besprechen vergangene und künftige Aktionen des Netzwerks. Den Auftritt bei einer Klimademo am vergangenen Wochenende in Potsdam. Soll sich das Netzwerk am Tag der offenen Moscheen präsentieren? Wer hat Interesse an einem Empowerment-Kurs zu antimuslimischem Rassismus? Sollen die Frauen am interkulturellen Weihnachtsmarkt teilnehmen? Kann man im autonomen Frauenzentrum eine Ausstellung mit Kleidern machen? Wie sieht es mit einer monatlichen Koranlesung aus? Welches ist die beste Übersetzung des Korans? Ideen werden in die Runde geworfen, verworfen, besprochen oder mit Termin fixiert. Und immer wieder fachsimpeln Nuria und die Frauen über Inhalte des Korans.
Ja, es ist ja auch die Weisheit des Textes, dass der oft offen ist und sich an die Zeit oder an die Frage anders offenbart.
Es gibt ja den. Ich bin beeindruckt, wie aktiv Nuria ihren Glauben lebt. Wenn sie mit den Frauen über den Koran redet, merke ich ihre echte Begeisterung für die Schrift. Dabei wurde ihr der Glaube nicht in die Wiege gelegt.
Also ich war nicht immer gläubig. Ich bin auch, christlich getauft und bin aber in einer religiösen, eher inaktiven Familie aufgewachsen. Und in meinen frühen 20ern war ich in engem Kontakt mit muslimischen Menschen und die haben irgendwas in meinem Herzen bewegt. Also ich war fasziniert von einer gewissen Zuversicht und auch Gelehrsamkeit, Disziplin, die so von den Frauen ausgestrahlt wurden. Und das hat mich neugierig gemacht und bin dann so zum Islam gekommen. Auch nicht in Deutschland. Ich bin, habe mich in die USA entführen lassen. Ich bin weggeheiratet. Dort haben sich da so mehrere Träume verwirklicht. Erstmal in einer schwarzen Gemeinschaft aktiv zu sein. Diese schwarze Gemeinschaft war dann auch muslimisch. Und es war so ein Kindheitstraum von mir, für mich selbst, aber für meine Kinder konnte ich es dann auch verwirklichen, dass sie in einer nicht weißen Dominanzgesellschaft aufwachsen dürfen, wo halt ihre Hautfarbe bestenfalls kein Thema ist und wo die Leute aussehen wie sie und ihre Zugehörigkeit nicht in Frage gestellt wird. Aber das war ein wichtiger neue Perspektiven für mich. Und auch der Islam hat für mich viele, viele Fragen beantwortet über die Wichtigkeit von Frauenbezügen, von Gesellschaft, von Ökologie, alle relevanten Fragen wurden irgendwie sehr, sehr eloquent für mich dort beantwortet, auch die spirituellen.
Aber wie wird man eigentlich Muslima, überlege ich. Kann man konvertieren?
Konvertiert ist für mich immer so ein
Oder wie macht man das?
Komischer Ausdruck. Man sagt immer, man öffnet sich für den Islam, weil irgendwie eigentlich den meisten Menschen ist es schon auch ins Herz gelegt, an Dinge zu glauben, die nicht sichtbar sind. Wie sie das dann später nennen, ist dahingestellt. Also die Muslime sagen, jeder Mensch ist gläubig geboren oder zumindest hat irgendwie ein Gefühl für die Natur, die Schöpfungskraft, den Schöpfer oder die allgegenwärtige göttliche Kräfte. Und das wird uns halt in unserer Erziehung oder in einem Umfeld dann abtrainiert oder, weiß ich nicht, entweder findet es einen Raum oder einen Platz in dem Aufwachsen des Menschen. Manchmal öffnet es sich dann später im Leben und manche stellen halt verschiedene Fragen und landen in diesen oder jenen Bezügen. Und für mich war es halt der Islam.
Seit 14 Jahren lebt Nuria in Potsdam. Nach Stationen in Berlin, USA und Kapstadt in Südafrika wirkt Potsdam als Lebensstation irgendwie provinziell, denke ich. Und dann noch als Muslima. Aber weit gefehlt. Am Ende war es die Freundschaft zu Mitgliedern einer muslimischen Gemeinschaft in Potsdam, die dazu führte, dass Nuria mit ihrer Familie nach einem Besuch in Brandenburg sozusagen hängen blieb.
Potsdam ist sehr viel internationaler geworden. Muslimisches Leben war möglich. Und diese Gemeinschaft hier war auch ein wunderbares Zuhause, weil den Islam kann man eigentlich nicht isoliert praktizieren. Also es ist ganz wichtig, lebendige Bezüge zu haben zu anderen gleichgesinnten Familien. Es ist eigentlich eine sehr gemeinschaftsorientierte Lebensart, die uns anempfohlen wird. Also entspricht ja auch der Natur des Menschen, sich anzubinden und in Familien und Gemeinschaften zu organisieren. Und somit haben wir dann den Sprung von Berlin nach Potsdam ganz schnell organisiert. Und meine Kinder sind in einer guten Schule untergekommen, die sich auf das Experiment eingelassen haben, Kinder aufzunehmen, die der deutschen Sprache gar nicht mächtig waren.
5 Söhne hat Nuria, der älteste ist 27. Sie selbst ist nicht zögerlich, mit dem Netzwerk Muslimas Männerbastionen herauszufordern. Zum Beispiel die Moschee.
Also muslimisches Gemeinschaftsleben ist halt relativ jung in Potsdam, eigentlich sehr jung. Die deutschsprachige Gemeinschaft hat kein öffentliches Gesicht mehr. Also die einzigste
sichtbare, anerkannte Moschee oder Gebetsräume ist halt die Farouk-Moschee und die sind halt aus platztechnischen Gründen so ausgelastet, dass es einfach keinen Raum für Frauen gibt, beziehungsweise der Vorstand ist halt nur mit Männern besetzt. Das heißt, auch die Stimme von Frauen wird halt nicht so wahrgenommen, wie es schön wäre. Aber also diese Veränderung anzustoßen, das haben wir auf jeden Fall schon gemacht. Es gibt aktive Frauen in der Farouk-Moschee, aber nicht ausreichend Möglichkeiten für Frauen, hier aktiv zu sein.
Das hört sich nach einem dicken Brett an, das gebohrt werden muss. Aber Nuria macht einen hartnäckigen Eindruck und ich bin sicher, dass sie mit dem Netzwerk Muslimas dranbleiben wird. Außerdem können die Frauen auch schon Erfolge vorweisen.
Wir haben auch schon Strukturen verändert, zum Beispiel im interreligiösen Forum, was für die Stadt Potsdam halt auch eine wichtige Funktion hat, spirituelles Leben als präsenter zu machen und auch als Einheit zu kommunizieren. Und da waren zum Beispiel Frauen nicht stimmberechtigt, obwohl sie sehr aktiv waren in diesem interreligiösen Forum, weil in der Präambel halt festgelegt war, dass halt anerkannte Kirchenvereine, EVs sozusagen, dieses Gremium stellen und die Frauen halt keinen EV vertreten haben und somit auch nicht stimmberechtigt waren. Die einzigste Stimme hatte halt die Farouk-Moschee und hat auch davon Gebrauch genommen. Aber wir waren halt sehr aktiv und nicht stimmberechtigt. Das war unfair und das hat dieses Gremium dann auch für sich feststellen müssen und diese Aufnahmebedingungen erweitert zu auch Initiativen.
3 Jahre gibt es das Muslimas-Netzwerk Potsdam bereits. Und die Frauen haben noch vieles vor. Nuria ist mit ihrer bikulturellen persönlichen Geschichte, ihrem Lebensweg und auch mit ihrer überlegten, ernsthaften und gleichzeitig leichten Art eine tolle Repräsentantin der Frauen.
Das wird einmal total begrüßt, wenn aktive, auch gerade muslimische Frauen sozusagen ihr Gesicht zeigen und da halt in den Dialog mit einsteigen. Also wir erfahren da auch eine schöne Wertschätzung. Und das wird in manchen Kreisen auch sehr gesucht, Berührungspunkte. Nicht nur mit Männern, sondern auch mit Frauen und auf Augenhöhe. Und für uns ist es auch immer eine Bereicherung, eine Herausforderung anzunehmen und sagen, okay, was haben wir für eine Haltung? Ist das jetzt eine kulturelle Haltung? Ist das in den Heiligen Schriften? Wie wird es dort, was für Hinweise oder Indizien gibt es zum Verhalten? Haben wir Lösungen oder haben wir mehr Fragen zu dem Thema? Also es ist ja auch immer eine Selbstbildung. Wir entwickeln uns ja mit jeder Frage oder Herausforderung ja auch selber.
Das war der 5. Teil unserer Podcast-Serie Vielfalt in Brandenburg über die Diversity-Agentin Nuria Asfaha. Im nächsten Teil dieser Reihe porträtiert meine Kollegin Vanessa Löwel die unabhängige Initiative Potsdamer Frauen. Alle Folgen und Hintergrundinformationen findet ihr auf der Website www.boell-brandenburg.de. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an info@boell-brandenburg.de und empfiehlt uns gerne weiter. Ich bin Bettina Ritter und dieser Podcast ist eine Produktion des Audio-Kollektivs. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Vielfalt in Brandenburg. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Brandenburg.